Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FKQS-Podcasts. Es geht um die Frage, wie digital ist die Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein? Ganz konkret möchten wir uns die digitalen Angebote für die Mitglieder des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, wie zum Beispiel die Praxis-App Meine Pädiatrische Praxis der BVKJ Service GmbH anschauen. Dazu begrüße ich Herrn Dr. van Heek, Landesverbandsvorsitzender des BVKJ in Schleswig-Holstein-Bund. Herzlich willkommen, Herr Dr. van Heek.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass Sie sich für dieses Thema interessieren und freue mich auf das Gespräch.
Vielen Dank. Herr Dr. van Heek, können Sie uns kurz den Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte vorstellen und auch welche Rolle hat diese BVKJ Service GmbH dabei?
Ja, der BVKJ, der Berufsverband der Kinder- und JugendärztInnen in Deutschland, ist mit 12.000 Mitgliedern ein großer Verband. Es gibt noch die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die ist noch ein bisschen größer, weil die auch die noch mehr Assistenzärztinnen und so in Kliniken hat. Wir haben einen sehr hohen Organisationsgrad bei den niedergelassenen Kinder- und Jugendärztinnen, deutlich über 90%, die also alle bei uns sind. Der Verband hat eine lange Tradition und hat viele innovative Ideen, wie ich jetzt auch noch mal gelernt habe, weil wir Kontakte mit anderen medizinischen Verbänden und Berufsverbänden hatten und dass ich immer stolz war auf diesen Verband. Das bestätigt sich jetzt. Wir waren wirklich in vielen Bereichen innovativ und auch mit der BVKJ Service GmbH, mit der wir Selektivverträge ausgehandelt haben und wo wir einen Shop haben und wo wir digitale Angebote entwickelt haben, die wir dann als GmbH ausgegründet haben. Als vollständige Tochter des Berufsverbandes sind wir ziemlich gut aufgestellt. Und wir haben auch schon lange ein Softwareunternehmen, einen Softwareentwickler, der uns begleitet und unsere Software für das, worüber wir heute auch sprechen wollen, erstellt.
Ich nehme an, Sie sprechen von Herrn Monks.
Genau.
Gut, danke. Neben dem Thema Selektivverträge, das Sie gerade erwähnt haben, gibt es auch Versorgungsprojekte. Aber ein Hauptaugenmerk ist ja von dieser Service GmbH auch diese digitalen Angebote zu entwickeln, wo Sie ja eben auch einen Softwareentwickler haben. Und wir wollen genau heute diese digitalen Angebote mal näher betrachten, darstellen, weil es geht ja um die digitale Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein. Und da wäre es schön, wenn Sie nachher gleich mal auf meine pädiatrische Praxis eingehen. Ich habe auch noch weitere Angebote gefunden. Pet-Expert klingt spannend, Pet-Assist, Pet-Home, Pet-Chat. Und da wäre ich ganz froh, wenn Sie uns da mal so ein bisschen in diese Dinge einweihen, was da gut und wichtig ist zu wissen und wie das alles abläuft.
Ja, also womit wir angefangen haben, dass als ich meine Praxis aufgemacht habe vor 19 Jahren, da haben wir auch mit diesem Softwarehaus angefangen. Der hat unsere Homepages gemacht und hat dort auch schon Verlinkungen gehabt für die Patientinnen, also zum Beispiel einen BMI-Rechner und so. Und dann haben wir eben die Praxis-App geschaffen, die ein interaktives Instrument ist zwischen der Praxis und den Eltern in der Regel, also Jugendliche nutzen das in der Regel nicht und Kinder gar nicht. Und das ist also ein Kommunikations-Interaktionsinstrument, wo also zum Beispiel, das war mit das Erste, womit es angefangen hat, ein Erinnerungsservice für Impfungen und für die Vorsorgeuntersuchungen. Und mittlerweile sind eben weitere Module dazugekommen, die Sie auch gerade genannt haben, die damit verknüpft sind.
Mhm. Und ich habe so ein bisschen wahrgenommen, was ja für die Eltern, Kinder interessant ist, sind ja auch diese Chat-Funktion. Das heißt, ich kann mich direkt mit der Praxis in Verbindung setzen. Haben Sie eine Einschätzung, wird das von allen genutzt, die diese meine pädiatrische Praxis-App haben? Oder wie ist das in der Ärzteschaft so gesehen?
Also die Chat-Funktion, also schriftliches Chatten sozusagen, das haben wir ja... Das haben wir schon entwickelt, bevor das als Modul hier kam. Und also in meiner Praxis haben wir immer über E-Mail das gemacht. Wir haben über E-Mail auch Bilder erhalten von Patienten und Nachrichten zum Teil, Sprachnachrichten zum Teil, in Bilder und schriftliche Anfragen. Und das haben alle Praxen gemacht oder machen auch noch sehr viele Praxen. Das Problem damit ist natürlich, dass das von der Datensicherheit ist E-Mail ja ein Problem. Erfüllt eigentlich nicht die ganzen Bedingungen, die wir haben müssen. Und deswegen war das sinnvoll und notwendig, dieses Modul datensicher einzubetten in diese Umgebung von Praxis-App. Und das ist damit gewährleistet. Aber noch nicht alle Praxen, oder ich würde auch sagen, die meisten Praxen haben noch nicht umgestellt. Alle chatten, glaube ich, mit ihren Patienten, aber nicht alle über die Chat-Funktion.
Das Moduls, dieser meine pädiatrische Praxis.
Ja.
Es gibt ja auch noch eine weitere Funktion, also Pet Home ist ja das, was man sogenannte Videosprechstunde nennen kann. Das ist ja auch dort angedockt. Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern?
Ja, Videosprechstunde ist ja auch noch nicht so alt, dass sich das verbreitet hat. Das kam ja vor allem, hat es ja einen großen Push erlebt nach Corona-Pandemie, wo eigentlich alle Praxen das eingerichtet haben. Aber damals gab es dieses Modul von der BVK Service GmbH noch nicht. So, da gab es ja verschiedene Anbieter und alle haben irgendwas damit gemacht. Das ist aber wird in der Pädiatrie relativ wenig genutzt, die Videosprechstunde. Und jetzt dieses Instrument, was wir da jetzt neu entwickelt haben, habe ich selber jetzt keine Erfahrung mehr mitgemacht in der Praxis. Aber ich habe rumgefragt bei den Kolleginnen und das ist eben nun auch eine hohe Datensicherheit. Und das ist, also die Kolleginnen sagten, das sei eine klare Verbesserung gegenüber dem, was sie vorher hatten als Videosprechstunde. Und das ist eine tolle Entwicklung. Aber, das muss man auch sagen, Videosprechstunde in der Pädiatrie ist nicht das häufige und große Instrument. Das ist eher eine Ausnahme.
Ja.
Das hat natürlich was damit zu tun, dass das in der Regel ja eine Dreiecksbeziehung ist, mindestens, ne? Eine Ärztin, Patientin, Elternteil, dass das schon schwierig ist. Und dann geht es eben doch häufig auch um Dinge, die im Gespräch stattfinden, die sich auf dem Bildschirm nicht so ohne weiteres darbieten. Und dann kommen natürlich noch dazu, dass man sich ja da auch verabreden muss. Und in der Praxis haben doch viele eine MFA dabei. Und das ist natürlich dann in der Videosprechstunde nicht so. Eine MFA zum Beispiel mitschreibt, einen Befund mitschreibt. Mhm. Das heißt, das ist unbedingt nicht unbedingt eine Entlastung für die Ärzte. Das ist eine Patientin, eine Entlastung für die Patientinnen oder die Eltern.
Ja. Ja, was ja deutlich Mehrwert für die wäre, oder?
Aber für die Ärztin spart es keine Zeit. Häufig im Gegenteil, sie müssen die Arbeit, die sonst die MFA in der Praxis macht, einen Teil davon dann auch noch übernehmen, sodass das nicht so ein begehrtes oder nicht so ein wichtiges Instrument ist. Das ist natürlich nützlich als Ersatz für Hausbesuch. Ne? Also wenn ich jetzt eine sehr kranke Familie zu Hause habe, die liegen alle mit Grippe flach, alle 40 Fieber und die rufen an und sagen, mein Kind geht ganz schlecht. Dann kann man natürlich, bevor man da auf Hausbesuch fährt, erstmal versuchen, vielleicht per Video was zu machen.
Mhm. Ja, dann habe ich noch das Pet Expert gesehen. Das ist ja auch ganz spannend. Also das ist ja mehr so eine übergeordnete Vernetzung, oder? Wo ich Spezialisten quasi mit hausärztlich tätigen Kinder- und Jugendärzten, in Anführungsstrichen, oder wie man das bezeichnet, verbinde. Oder verbinde ich auch anderes?
Also mittlerweile haben andere Berufsverbände das auch erobert, glaube ich, oder sind dabei, das zu erobern. Also das Instrument hat damals der Kollege Martin Lang hauptsächlich initiiert und entwickelt in Bayern. Ich war da auch selber eingetragen als Experte, fand ich auch interessant. Also das ist Telemedizin. Da kann man hauptsächlich Bilder hinschicken oder natürlich auch andere Befunde und dann Experten befragen. Die Nutzung, das hat sich sehr langsam entwickelt. Ich weiß auch nicht, wie der Nutzungsstand ist. Also es wird hier in Schleswig-Holstein wenig genutzt. Mhm. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir hier in unserem überschaubaren Bundesland gute Kontakte untereinander haben und in der Regel in den Kliniken und in den Facharztpraxen Ansprechpartner haben, die wir erreichen können. Damit kennt man die und hat die vor Ort. Und das nutzen die Kolleginnen lieber. Und das ist eher ein Instrument, glaube ich, Also in Schleswig-Holstein ist es jetzt nicht so groß geworden, wie wir uns das wünschen würden.
Mhm. Was wird denn am meisten angenommen von diesen Dingen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben? Ist es diese meine pädiatrische Praxis, also die Praxis-App an sich?
Naja, die anderen Module, die Sie genannt haben, sind ja jünger.
Mhm.
Die Praxis-App ist ja das älteste, oder die Homepage ist vielleicht das älteste im Verbund von Kinderärzte im Netz. Ne? Das ist das erste, da ist ein Großteil der Praxen, ich würde sagen, die Mehrheit ist bei Kinderärzte im im Netz auffindbar und stellt die spezifischen Angebote dar, saisonale Nachrichten, da ist noch hinterlegt, sind viele medizinische Inhalte da noch hinterlegt, die die Patienten finden, wenn sie auf unsere Homepages gehen, die in diesem Verbund sind, Kinderärztin im Netz.
Ja.
Das wird sehr viel genutzt. Was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist die Terminvereinbarung, die auch noch eingebettet und möglich ist, die man noch nutzen könnte. Da könnten wir auch noch was zu sagen. Aber von der Entwicklung her kam nach der Homepage ja die Praxis-App an sich mit diesem interaktiven, kommunikativen Element. Und das ist sicherlich das, was jetzt am meisten genutzt wird. Das dauert tatsächlich alles, bis es in den Praxen implementiert wird. Das hat verschiedene Gründe.
Ja.
Aber tatsächlich ist es so, auch die Praxis-App hat noch nicht die Verbreitung, die wir uns wünschen würden. Die ist noch unter der Hälfte der Praxen, würde ich mal sagen. Und da, wo die Praxen teilnehmen, kann man sagen, dass ungefähr 30% der Familien das dann auch nutzen.
Mhm.
Also da ist noch deutlich Luft nach oben.
Okay. Bei dieser Praxis-App ist es ja so, dass ich ja als Arzt bin ich ja eigentlich in Anführungsstrichen, soll ich sagen, ich muss nicht die Kontakte der Väter und Mütter haben, sondern die melden sich ja an, so verstehe ich das
ja,
ganze
genau.
Verfahren, oder?
Mhm.
Das heißt, ich suche mir den passenden Arzt aus dieser Kinderärzte im Netz Liste raus und dann kann ich dort entsprechend gucken, bei wem bin ich und kann mit dem dann eben diesen Kontakt über mein Handy aufbauen. Das heißt, der Arzt ist nicht in der Verpflichtung, irgendwelche Daten zu sammeln, sondern die gehen auf ihn zu, sozusagen die Mütter und Väter.
Ja, also die Initiative geht von den Familien aus und die stellen die Daten zur Verfügung. Aber die Annahme muss schon durch die Praxis auch erfolgen, also dass die Gegenseite das herstellt.
Ja.
Von daher hat man da einen Zugriff, aber man geht nicht, hat auch was mit Werberecht zu tun und mit Datenschutz zu tun, dass wir nicht auf Patienten zugehen, das nicht als Werbeinstrument haben, sondern eigentlich läuft es eher so, die Patienten sind in der Praxis, weil sie da zur Vorsorge U2, 3 hingekommen sind und dann kriegen sie das Angebot als Visitenkarte mit dem QR-Code und können sich dort anmelden und dadurch wird dann die Verbindung hergestellt.
Ja. Können Sie denn sagen, also so rückmeldungsmäßig, wie die Praxen das Angebot auch finden natürlich und auch die Eltern und Kinder werden sie eher nicht nutzen. Gibt es da Rückmeldungen zu?
Ja, da muss man ein bisschen auch unterscheiden, muss man ein bisschen in die Geschichte gucken. Als die Praxis-App ist schon älter und hat am Anfang nicht so viele Funktionen gehabt und hat natürlich immer hat Bedarf bestimmter Umstellungen in den Praxisabläufen und eine separate Kommunikation neben dem Telefon und neben dem E-Mail-Verkehr, den ja alle hatten und neben der Patientenakte ist das eben nochmal Instrument und das ist für MFA vor allem ein Aufwand. Und ne, dann haben wir noch die Selektivverträge mit extra Dokumentation und extra Abrechnung und so dass man schon sehen muss, da ist ein erheblicher Aufwand. Und wie steht der Nutzen dazu? Und in der Anfangszeit war der Nutzen ja nicht so groß. Und da weiß ich durchaus, dass Praxen das installiert haben und dann gesagt haben, aber eigentlich nicht so richtig. Aber da ist jetzt in den letzten Jahren eine ganz andere Dynamik reingekommen und viel mehr Funktionen und das ist auch leichter geworden in der Bedienung. Und so wie ich jetzt weiß, die Praxen, die es jetzt installiert haben und jetzt diese ganzen Funktionen können, die sind mit der sehr zufrieden, die es kennen. Und bei den Patienten ist es auch so. Die es nutzen, sind sehr zufrieden. Aber ne, das Problem ist, die Praxen daran zu bekommen und die Patienten da hinzubekommen. Wir sind ja jetzt wie mit der elektronischen Patientenakte. Alle haben ihre Daten da drin, aber keiner guckt rein.
Ja. Ne? Also kann ich meine nächste Frage quasi überspringen? Also wie werden die Angebote angenommen, wahrgenommen? Das hängt so ein bisschen davon ab, was war da quasi schon an Angeboten in der Praxis-App und die ist dann weiterentwickelt worden und mit diesen Weiterentwicklungen hat das dann auch einfach zugenommen, dass mehr Ärzte Interesse hatten, dieses Angebot anzunehmen. So habe ich jetzt verstanden.
Genau, aber es geht natürlich langsam, denn wenn wir jetzt diese Funktionen haben, also über E-Mail zum Beispiel oder gab auch andere SMS-Kontakte oder es gibt natürlich andere Terminvereinbarungsinstrumente und wenn die Praxen das alles installiert haben und das alles läuft oder den Videosprechstunde sind damit zufrieden und dann kommt was anderes, dann ist das natürlich ein Aufwand, das umzustellen. Und das geht langsam. Ne? Also wo wir uns viel von versprechen, ist, also wo das ist insgesamt ein Thema ja bei der Digitalisierung, ist die, ich habe ja gerade verschiedene Systeme und Kanäle genannt, die miteinander zu verknüpfen. Und das Entscheidende wäre, dass wir diese Angebote, die wir hier über die Service GmbH haben, dass wir die verknüpfen mit der Praxisverwaltungssoftware. Mhm. Das wird ein entscheidender Schritt sein. Und da sind wir dran, mit den großen Unternehmen zu verhandeln, dass wir da die Schnittstellen kompatibel machen und das dann einfacher machen, dass das verbunden wird. Und ja, wenn wir den Schritt haben, dann wird es nochmal einen großen Schub geben.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also weil das erleichtert ja die Arbeit, ist keine doppelte Buchführung in Anführungsstrichen mehr, sondern ne, ich habe alles gleich in einem.
Ja, und dann haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Und da, natürlich ist es so, die anderen Unternehmen gibt es ja, also zum Beispiel nehmen wir Terminvereinbarung. Ne? Da ist ja häufig dann die Verquerung mit den Privatpatienten. Da sind häufig dann, da sind eben kommerzielle Interessen, Werbeinteressen, während das, was wir da oder in, was die Service GmbH im Namen des Berufsverbandes entwickelt, das ist ja sozusagen wirklich gezielt für die Unterstützung der Praxen und der Leistung der Praxen, alles unter einer Farbe, alles unter den gleichen Logos. Das macht eben insgesamt Sinn und deswegen wird sich das auf Dauer dann durchsetzen, bevor man da ein Modul hat, da ein Modul und dann nochmal mit dem Datenschutz möglicherweise konfrontiert wird.
Ja, also ich höre raus, es wird weiterentwickelt. Gibt es noch andere Herausforderungen, die Sie sehen? Also wo es, ja, Sie haben gerade auch schon die Softwarehersteller benannt. Gibt es noch andere Dinge, wo Sie sagen, Mensch, da muss auch noch was in Bewegung kommen? Oder ist das so das Hauptproblem, um eben diese Gesamtheit so zusammenzubringen, wie Sie es beschrieben haben?
Nein, also ich glaube, das Hauptproblem ist, das zu implementieren in den Praxen, ist tatsächlich die Zähigkeit solcher Prozesse, die das in den Praxen hat. Also der Praxisalltag in der Pädiatrie ist, glaube ich, schon nochmal herausfordernder als in vielen anderen Fachgebieten. Das ist sehr eng getaktet, es ist viel Unruhe. Man muss eine sehr gute Organisation haben, um einen lückenlosen Verlauf für alle zu haben. Es gibt ja keine Pausen nachzudenken und deswegen ist es schwierig, was Abläufe zu erneuern. Und wir waren jetzt mit dem E-Rezept und mit der EPA, waren da viele Herausforderungen in der Praxis, in den Praxen, die Sorgen gemacht haben, die anstrengend waren. Und deswegen ist das langsamer gegangen, als wir uns das vorgestellt haben. Aber jetzt ist die EPA da und das E-Rezept ist da und jetzt ist das, alle sind jetzt ein bisschen mehr auf dem Weg zur Digitalisierung auch. Ne? Mhm. Also KIM zum Beispiel ist noch so ein Ding, da hakt es noch ein bisschen, weil die Kliniken nicht mitmachen. Oder gut, Dienstplanung haben wir extra, das geht natürlich über die KV. Aber ich glaube, die jungen Leute, die jetzt nachwachsen und die eine ganz andere Digitalisierungswelt vorfinden, die werden diese BVKJ-Umgebung kennenlernen und adaptieren, weil sie einfach nach dem, was ich wahrnehme und nach dem, was ich höre, auch von den Leuten aus anderen Verbänden und anderen Umgebungen wirklich Spitzenprodukte sind. Und das werden die Leute sehen. Und natürlich, es wird weiterentwickelt und die Service GmbH hat dann eine erhebliche Dynamik und eine erhebliche Professionalisierung und geht sehr offensiv zum Beispiel an die Softwarehersteller, an den Praxissoftwaren und so. Ich glaube, da können wir viel erwarten in den nächsten Jahren.
Mhm. Ja, Herr Dr. von Dieck, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage hier. Wie hoch ist die Nutzerzufriedenheit? Gibt es da auch so Analysen drüber? Also Abfragen oder dergleichen?
Also ich habe jetzt mal abgefragt.
Ja, wir haben abgefragt.
So, meine Bezirksobleute und auch mal bei uns im Qualitätszirkel, die es nutzen, sind total zufrieden.
Ja, genau. Ne?
Und erzählen das natürlich auch. Aber wie gesagt, die Prozesse sind zäh, die Herausforderung ist groß für die Praxen, deswegen muss man da Geduld haben und offensichtlich haben wir die, also auch die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, das mit der entsprechenden Geduld zu entwickeln.
Wunderbar. Herzlichen Dank. Das Thema, wie digital ist die Gesundheitsversorgung Schleswig-Holstein, werden wir in den nächsten Folgen des FKQS-Podcasts weiter beleuchten und unterschiedliche Erfahrungen dazu sammeln. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr bei Ihnen, Herr Dr. van Heek, für Ihre Einblicke und das Gespräch.
Ja, ich danke auch. Ich hoffe, dass das dazu beiträgt, dass wir diese Digitalisierung, wir sind große Freunde der Digitalisierung in unserem Verband, dass wir die weiter beschleunigen und befördern.
Ja, vielen Dank. Ja,
danke dafür.
Dies war der FKQS-Podcast des Förderkreises für Qualitätssicherung im Gesundheitswesen in Schleswig-Holstein. Kommen Sie gerne bei Fragen und Wünschen auf uns zu. Weitere Details finden Sie auf der Homepage des FKQS unter www.förderkreis-qs.de. Vielen Dank fürs Zuhören.